Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen, hieß es auch heute Abend am Wiener Burgtheater.
Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to our show. The management takes pleasure in bringing to you the news events of the world.
Die Neuigkeit dieses Abends, der Weltuntergang wird verschoben in Thornton Wilders Theaterstück. Wir sind noch mal davongekommen. Außerdem geht es in dieser Stunde um die Zukunft der Salzburger Festspiele und die ihres Intendanten Markus Hinterhäuser. Deutschlands Kulturstaatsminister steht weiter unter Druck. Das wurde auch heute deutlich in der Aktuellen Stunde des Bundestags zur Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit. Sinnlich und kontemplativ sind die Skulpturen des Bildhauers Konstantin Brancusi. Eine dringende Empfehlung zum Besuch der großen Werkschau in der neuen Nationalgalerie. Fazit mit viel Kultur vom Tag. Seit 10 Jahren ist Markus Hinterhäuser erfolgreich Intendant der Salzburger Festspiele. Mit prominenten Namen sorgte er für volle Säle, doch es gibt Streit zwischen ihm und dem noch relativ neuen Kuratorium des Opern-, Konzert- und Theaterfestivals. Dabei geht's wohl um Hinterhäusers Führungsstil. Mit Spannung wurde deshalb die heutige Kuratoriumssitzung erwartet. Sie dauerte mehr als 7 Stunden und Jörn Florian Fuchs kann uns das Ergebnis einordnen. Guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir gleich mit der Personalie Markus Hinterhäuser an. Es geht um die Frage, ob er Intendant der Salzburger Festspiele bleibt, also so wie es sein Vertrag bis 2031 vorsieht oder nicht. Was wird ihm eigentlich vorgeworfen?
Naja, der eigentliche Anlass ist, dass es ein Zerwürfnis gab mit der ehemaligen Schauspielchefin Marina Davidova zwischen Hinterhäuser und ihr und dass das Kuratorium dann gesagt hat, obwohl eigentlich der Intendant darüber entscheidet, wer eben das Schauspiel führt, möchte man das gerne ausschreiben und es soll Hearings geben. Das gab es dann auch und plötzlich hat Markus Hinterhäuser in einer Zeitung gesagt, ja, er hat eine Kandidatin, Karin Bergmann, vom früher am Wiener Burgtheater tätig und das sei eine liebe Freundin und die findet er sehr gut. Und da war man im Kuratorium sehr verstimmt, weil die sich nicht beworben hat und auch nicht beim Hearing war. Und das andere ist, dass tatsächlich der Führungsstil, die Ruppigkeit gegenüber Mitarbeitenden, dass das doch jetzt einfach ruchbar wurde und dass er wohl auch Mitglieder des Kuratoriums ziemlich angegriffen hat, verbal. Wir reden jetzt wirklich nicht um irgendwelche MeToo-Fälle, um irgendwelche gar finanziellen Sachen. Wir reden wirklich um jemand, der einfach, auf Deutsch gesagt, ein bisschen cholerisch ist. Das ist der ganz eigentliche Punkt daran. Dann hat man gesagt, gut, der Vertrag, der eigentlich schon verlängert war, der aber eine Wohlverhaltensklausel mit drin stehen hatte. Und diese Klausel würde man jetzt ziehen, weil er sich eben nicht ordentlich benimmt. Und deswegen ist in diesem Sommer Schluss. Allerdings gab es ein Angebot, er hätte sich bis 13. März entscheiden sollen, ob er noch ein Jahr weitermacht. Und das ist natürlich eine große Kränkung, sowas. Er hat diese Frist einfach verstreichen lassen und es seinen Anwälten übergeben.
Nun, also heute diese Sitzung, gab es da eine Klärung?
Eine Klärung gab es nicht wirklich. Wir hören mal eben die Landeshauptfrau Caroline Edstadler von der ÖVP.
Wir haben heute einen Beschluss gefasst, dass wir die Vorbereitungen treffen für die Ausschreibung der Intendanz, um auf alle Eventualitäten auch vorbereitet zu sein. Aber den Gesprächen an sich kann ich jetzt nicht vorgreifen.
Ja. Das ist ganz faszinierend. Also Caroline Edstadler beobachte ich schon länger. Da kann man eine ganz neue Art von Rhetorik lernen. Das sind wunderbar verschachtelte Sätze, die im Grunde genommen erstmal total plausibel wirken, aber gar nichts sagen. Fakt ist, dass alles offen ist. Man hat plötzlich wieder Interesse, mit Markus Hinterhäuser zu sprechen, weil er eben seine Anwälte eingeschaltet hat und weil ich einfach denke, dass das Kuratorium langsam Sorge bekommt. Was passiert, wenn er Recht kriegt und diese Wohlverhaltensklausel eben nicht wirksam ist, dann würde das bedeuten, er hat einen mehrjährigen Vertrag noch und wenn das Kuratorium ihn nicht haben will, müsste man ihn ausbezahlen. Das kostet sehr, sehr viel Geld und das ist Steuergeld. Und das ist natürlich öffentlichkeitswirksam dann ein Riesenskandal und ich glaube, da bekommt man große Sorge, dass man so leicht, auf Deutsch gesagt, ihn eben nicht los wird und deswegen ist diese sehr merkwürdige und etwas überraschende Situation, dass die Landeshauptfrau, die eigentlich sagt, das Vertrauen ist endgültig zerstört, plötzlich einen Schritt zurückgeht.
Sollte Hinterhäuser doch im Amt bleiben, wie wäre das denn überhaupt möglich? Also das Vertrauen zwischen ihm und dem Kuratorium scheint ja komplett zerstört.
Naja, es gab ja mal Helga Rabel-Stadler, die legendäre Festspielpräsidentin. Und das war jemand, die hat auch so bei bestimmten Organisationsfragen, auch bei der Kommunikation, dem Markus Hinterhäuser gut zur Seite gestanden. Die hat eine vermittelnde Position gehabt und das ist ein Künstler, das ist auch ein bisschen freidrehender Künstler, der Markus Hinterhäuser, ursprünglicher Pianist und Konzertchef gewesen. Und ich glaube, in dieser Führungsposition, die ihm auch manchmal, merkt man das auch bei Auftritten, gar nicht so 100% liegt, der Umgang mit Sponsoren und so, zumindest hatte ich immer den Eindruck, dass da jemand ist, wo er sich 100% drauf verlassen kann. Das ist wichtig. Jetzt ist die Rabe-Stadler im Ruhestand und Christina Hammer ist die neue Präsidentin, mit der er nicht zurechtkommt, das weiß man. Das heißt, es gibt da niemand um ihn herum, der ein bisschen einfach eine Hilfestellung gibt und vielleicht auch vermittelt. Und wenn man so jemand finden würde, denke ich, wäre sogar vielleicht eine Möglichkeit, dass das ein paar Jahre noch laufen würde. Ich könnte mir eben vorstellen, dass vielleicht bis 29 sogar er weitermachen würde. Es gab nämlich eine Ausstiegsklausel von beiden Seiten regulär, Vertrag eigentlich bis 31, aber beide Seiten, also Kuratorium und Intendant, können sagen, nee, ich höre 29 auf, dann kämen eigentlich alle noch gesichtswarnd aus dieser Sache heraus und vor allen Dingen hat ja Hinterhäuser natürlich für die nächsten Jahre auch schon Pläne gemacht, die müssten dann irgendjemand umsetzen.
Also wir bewegen uns im Spekulativen, lesen zwischen den Zeilen mit Ihrer Expertise, Jörn-Florian Fuchs. Dann gucken wir uns doch mal die andere Seite an. Sollte Markus Hinterhäuser doch vorzeitig gehen müssen, gäbe es denn andere Kandidaten für die Nachfolge?
Also Nikolaus Bachler, der ist jetzt Mitte 70, der ist Leiter der Osterfestspiele Salzburg. Im Moment, die haben nichts zu tun mit den Sommerfestspielen, andere Organisationen. Und da ist ein Punkt, dass der natürlich interimistisch das schon machen könnte, weil er auch lange vor Ort ist, müsste allerdings eben die Pläne von Hinterhäuser ausführen. Ob das jetzt jemand wie Bachler, der doch ein großes Ego, ein großes Selbstbewusstsein einfach hat, machen will, weiß man nicht so genau. Wer immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist Barry Kosky. Der hat vor Jahren auch mal gesagt, gäbe es Hinterhäuser nicht. Ich hätte Lust an einer Intendanz, nämlich der Salzburger Festspiele.
Ah ja.
Aber gut, Kosky inszeniert natürlich weltweit ununterbrochen, ist unterwegs und würde das, denke ich, auch nicht einschränken. Und ansonsten gibt es ein paar Namen, die so herumgehen. Eine Sache, die einen Namen, den überhaupt noch niemand genannt hat, ist Alexander Neef in der Diskussion. Der ist ein Deutscher, der in Kanada war, jetzt die Oper in Paris leitet und dort mit großen finanziellen Einschränkungen zu tun hat. Und man könnte sich vorstellen, dass das ist eher so ein Manager-Typ, dass so jemand vielleicht auch gewünscht würde politisch. Wir haben es ja mit einer Situation zu tun. Die Landeshauptfrau ist, wie gesagt, von der konservativen Ecke. Die war damals Staatssekretärin unter Sebastian Kurz in Brüssel. Das muss man ja auch immer sehen, dass das eine sehr politische Sache ist. Nicht nur in Österreich, auch bei uns, aber besonders in Österreich und in Salzburg. Also das wären so ein paar Namen, die da ich mal ins Spiel bringen könnte. Wie gesagt, im spekulativen Bereich.
Vielen Dank, Jörn-Florian Fuchs, über den Salzburger Festspielstreit und die noch ungewisse Zukunft des Intendanten Markus Hinterhäuser. Sie hören Fazit. Es ging heftig zu heute im Deutschen Bundestag in der Aktuellen Stunde zum Thema Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit. Der Mann, um den es dabei maßgeblich ging, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, steht weiter unter großem Druck. Er hatte sich selbst nicht auf die Rednerliste setzen lassen, hörte zu und schwieg. Wladimir Balzer fasst die Debatte zusammen.
Still sitzt er da auf der Regierungsbank im Plenum des Bundestages, versucht keine Regung zu zeigen. Er wird sich innerhalb dieser Aktuellen Stunde auch nicht zu Wort melden, sich nicht hörbar verteidigen. Dabei hagelt es Kritik an ihm aus allen Fraktionen. Nicht einmal die Regierungspartei SPD hält zu Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, den sie von Anfang an nicht gewollt hat. Nur die Union verteidigt ihn. Wie schon beim Streit um die Berlinale ist die SPD kritisch gegenüber diesem Mitglied der von ihr getragenen Bundesregierung und wirft ihm angesichts des Streits um den Buchhandlungspreis des Bundes erneut politische Einmischung in die Kulturwelt vor. Holger Mann etwa, Sozialdemokrat aus Leipzig, nimmt Bezug auf die ostdeutsche Demokratiegeschichte.
Das beschreitet einen Weg weg von staatlich geförderter Kultur, die wir in Deutschland haben, zu Staatskunst. Und auch da sage ich, gerade als Ostdeutscher wäre diesen Anfang.
Diese Kritik sozialdemokratischer Parlamentarier unterscheidet sich kaum noch von der Opposition. Das Entscheidende, was fehlt, ist naturgemäß eine Rücktrittsforderung. Ansonsten aber hat der parteilose Weimer, der als einer der engsten politischen Freunde des CDU-Kanzlers gilt, in der SPD einen koalitionsinternen Gegner gefunden. Verteidigt wurde Wolfram Weimer nur aus der Unionsfraktion. Von dort hieß es nicht nur, auch Linksextremisten bedrohten die Freiheit, sondern es wurde auch darauf gepocht, einen Unterschied zu machen zwischen dem zurückgehaltenen Geld beim Buchhandlungspreis und dem Vorwurf des Eingriffs in die Kunstfreiheit. Michael Frieser von der CSU formulierte es in der hochemotionalen Debatte mit zahlreichen Interventionen und Zwischenrufen so.
Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Frage der Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, so wie sie die Verfassung schützt, und der Frage der Förderfähigkeit, der Förderung durch den Staat. Es handelt sich um Steuergelder. Und wer diese Grenze verwischt, der tut das aus ideologischen Gründen. Das eine ist Meinungsfreiheit, das andere ist Förderung.
Seine Fraktionskollegin Ottilie Klein von der CDU, kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, pflichtete ihm bei und argumentierte mit Gefahren durch Extremismus.
Wer unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft, der gefährdet natürlich auch die Kunstfreiheit.
Ottilie Klein erwähnte einen Punkt, den auch Kulturstaatsminister Weimar immer wieder als Motivation seiner Politik erwähnt. Den Kampf gegen Antisemitismus. Dieser Aspekt wurde gerade beim Streit um die Berlinale immer wieder angeführt, als Auftritte von pro-palästinensischen Aktivisten zu Diskussionen führten.
Wenn wir schon über die Kunstfreiheit sprechen, will ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass Antisemitismus nicht von ihr gedeckt ist. Und es ist bezeichnend, dass die Linkspartei mal wieder, muss man sagen, zu Antisemitismus kein Wort verloren hat.
Womit sich die CDU-Politikerin auf die aktuellen parteiinternen Debatten der Linkspartei bezog. Die Linken hatten diese Aktuelle Stunde beantragt. David Schliesing von den Linken kritisierte überhaupt die Involvierung des Verfassungsschutzes in die Debatte um den Buchhandlungspreis.
Buchhandlungen sind keine konspirativen Räume, sondern öffentliche Orte der Lektüre, des Gesprächs und des Streits, auch über radikale Utopien. Wer solche Orte unter Verdacht stellt, greift in jene Öffentlichkeit ein, auf die die Demokratie angewiesen ist.
Kritik von Linken, Grünen, der Regierungspartei SPD und auch von der AfD. Deren kulturpolitischer Sprecher, Götz Fremming, zeigte sich letztlich dankbar, dass die Debatte um die Kulturpolitik des Bundes so deutlich geführt werde.
Das Gute an dieser Debatte ist, dass sie das Hauptproblem der deutschen Kulturszene offenlegt. Und das ist ihre Linkslastigkeit und ihr Subventionshunger.
Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, scheint auf der einen Seite immer mehr in die Defensive zu geraten. Auf der anderen Seite löst seine Politik Kontroversen aus, die nicht nur im politischen Betrieb, sondern auch in der Kulturszene selbst zu vielen grundsätzlichen Diskussionen führt. Immer im Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit auf der einen Seite und Extremismusbekämpfung auf der anderen.
Die heutige Aktuelle Stunde im Bundestag zur Kunst, Kultur und Meinungsfreiheit, zusammengefasst von Wladimir Balzer, der die Frage, was treibt Wolfram Weimer, noch vertieft in der aktuellen Ausgabe unseres einstündigen Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio, ab sofort online in der Deutschlandfunk-App und überall, wo Sie gern sonst Podcasts hören. Seit 2024 ist der Schweizer Theaterregisseur Stefan Bachmann Intendant des Wiener Burgtheaters. Jetzt zeigt er dort seine dritte Inszenierung, erstmals im Großen Haus. Und zwar das satirische, zugleich komisch und abgründige Stück »Wir sind noch einmal davongekommen«. Der Amerikaner Thornton Wilder hat es 1942 geschrieben, in einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Der Stoff wurde ein Welthit, macht ebenso neugierig wie die Top-Besetzung mit Nicolas Ovčarek, Caroline Peters und Stefanie Reinsperger. Für Fazit kommt der Theaterkritiker Martin Thomas Pesel aus der Burgpremiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
1942 hat Thornton Wilder das Stück, wie gesagt, geschrieben. Es geht um die Familie Antrobus, geschrieben Anthrobus, ein Verweis also auf das griechische Wort für den Menschen, Anthropos. Diese Menschheitsfamilie, die es entkommt der Eiszeit, der Sintflut und einem 70-jährigen Bombenkrieg. Ist diese Vision, diese optimistische Vision heute überhaupt noch angebracht? Wie relevant ist das Stück in dieser Zeit?
Tja, ich gebe zu, ich erinnerte mich an dieses Stück als etwas wirr und gewollt lustig. Ich habe es zuletzt vor 14 Jahren gesehen, besonders oft wird es ja nicht gespielt. Es war gewiss experimentell, ja geradezu anarchisch in seiner Entstehungszeit, als die USA gerade in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Aber ich hatte den Eindruck, dass es schlecht gealtert ist. Nun könnte man heute durchaus eine Relevanz in diesem Text finden. Sie haben es ja angesprochen. Die Sintflut, die Eiszeit. Eiszeit, der Krieg, das sind alles Dinge, mit denen ein heutiges Publikum durchaus etwas anfangen kann. Mit dem Unterschied, dass wir heute klarer wissen oder verstärkt darüber reden, dass die Menschen an diesen Katastrophen, an diesen Krisen, denen sie immer wieder entgehen, selbst schuld sind. Und Mr. und Mrs. Anthropus sind natürlich, das steht für die Menschen selbst, für die ganze Menschheit. Die Sintflut bricht zum Beispiel zu ihrem 5000. Hochzeitstag über sie herein. Und Thornton Wilder sagt, wir kommen da immer wieder raus. Wir lernen aus unseren Fehlern. Das ist eine steile These und an der könnte sich eine Inszenierung heute durchaus reiben. Dazu müsste allerdings dieser freche Zugang, der sich alle Freiheiten erlaubt, auch formal, noch stärker in die Gegenwart übertragen werden. Es müsste das Stück noch mutiger mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden, als Stefan Bachmann das hier tut.
Naja, frecher Zugang, sagen Sie. Wie zeigt sich das denn auf der Bühne? Also Stefan Bachmann arbeitet wieder mit dem Bühnenbildner Olaf Altmann zusammen. Adriana Braga-Perezki ist für die Kostüme verantwortlich. Die drei kennen sich schon gut und sind zusammen für wuchtige Bilder bekannt. Wie ist das heute Abend?
Altmann macht gerne so eine Setzung, eine große, wuchtige Setzung und heute hat er die große Bühne der Burg im Griff einer metallic-grauen Zange gefangen genommen, die sich öffnen und schließen kann. Es macht einen ziemlich cleanen Eindruck dafür, dass wir Eiszeit und Sintflut haben. Erstere wird durch Dampf, zweitere durch Videobilder eines stürmischen Ozeans angedeutet. Und da rein kommen die festlichen Kostüme von Adriana Braga-Perezki, wie so oft bei ihr sehr viel Gold und Glitzer, Pelzmäntel und Zylinderhüte. Ich hatte den Eindruck, das Ensemble besucht eine Oscar-Verleihung in den 40er Jahren. Und diese Ästhetik des alten Hollywood und der leicht knarzenden Nachrichtenübertragungen im Radio und im Kino, die findet auch in einem Filmeingang, der anfangs auf den eisernen Vorhang projiziert wird, und der diese technologisch noch nicht ganz entwickelte Art, Filme zu machen, aufs Korn nimmt. Also es wird mit sehr viel Ironie von Anfang an gearbeitet. Mhm.
Damals galt das Stück ja auch als revolutionär, weil es noch nicht so üblich war, dass Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Rolle fallen. Heute warten wir ja geradezu darauf, wenn Frauen wie Stefanie Reinsberger auf der Bühne stehen, hier als Hausmädchen der Familie.
Das ist so ein Scheißdreck. Verstehen Sie irgendwas? Ich nicht. Sind Sie, wenn Sie nicht mitgekommen, dann kannst du einen Arsch da haben. Ja? Also, dieser komische Autor, der hat sich überhaupt nicht entschieden, leben wir jetzt in Höhlen oder spielen wir das Stück in New Jersey? Keiner weiß es. Dramaturgie hat sich gedacht, das lässt Platz zum Interpretieren. Viel Spaß. Bist doch deppert, geht mir das am Arsch. Unglaublich. Muss man alles alleine immer eine buttern, ja? Und ich hasse meine Rolle.
Stefanie Reinsberger, also die scheint in Hochform zu sein.
Die ist in Hochform und es ist halt leider so, dass das Publikum ihr immer, wenn sie da aus der Rolle fällt und sich über die Sinnlosigkeit der Stückvorlage aufregt, nur allzu emphatisch beipflichten muss. Diese Ausbrüche sind tatsächlich im Original bei Thornton Wilder angelegt, aber sie treibt sie sichtlich noch weiter und legt sie auf die aktuelle Situation um und tut das, Sie haben es gehört, mit sehr mitreißender Energie. Sehr wahrscheinlich oft an gerade solchen Stellen, an denen die wirkliche Schauspielerin Stefanie Reinsberger wirklich Probleme mit dem Text hatte. Der ganze Abend wäre echt schwer zu ertragen ohne diese Passagen und fairerweise noch zu erwähnen den Schwung und Charme von Nils Strunk, der so ein bisschen als Konferencier agiert und im zweiten Akt auch noch am Keyboard für ein bisschen Rhythmus sorgt.
Ah ja, und Nikolaus Ovtcharek und Caroline Peters, haben Sie nicht so überzeugt?
Ja, also ich sehe den beiden immer gerne zu, aber gerade diese beiden, hatte ich das Gefühl, sind hier etwas überqualifiziert. Die wirkten mitunter, als würde das Stück sie eher langweilen und frustrieren, als dass es Spielfeuer in ihnen entfacht.
Okay. Also
es gibt dann auch noch eine Riege bewährter älterer Ensemblemitglieder von Branko Samarowski bis Barbara Petritsch, die mir richtig leid taten, weil die dann immer wieder in Gruppen antanzen müssen, fast wie Edelstatisterie und dann homerische Epen oder die Bibel gefühlte Ewigkeiten lang rezitieren.
Beworben wird das Stück ja als komödiantische Revue. Klingt jetzt, was Sie beschreiben, nicht so, als würde dieser Abend irgendwie Zuversicht stiften.
Ja, das Stück scheint das ja zu versuchen, ja. Egal wie sehr der Mensch sich daneben benimmt, er kommt ja doch immer gerade noch davon. Das ist zweifelhaft, wird aber an diesem Abend weder überzeugend vertreten noch klug widerlegt. Und auch was die Komik angeht, geht er nicht in die Vollen, sondern er rutscht von bemühter Komik in den ersten beiden Akten. Hin und wieder gibt es halt ein paar Lacher, aber besonders da, wo das Stück eigentlich ausgestellt und als sinnlos hingestellt wird. Und von da rutscht er dann im dritten Teil, der nach dem Krieg spielt, in eine Schwere und Düsternis und in eine belehrende Art, die wirklich kaum auszuhalten ist.
Martin Thomas Pesel über die heutige Burgtheaterpremiere. Wir sind noch einmal davongekommen. Thornton Wilder, inszeniert vom Intendanten Stefan Bachmann. Schönen Restabend, Herr Pesel.
Und auch Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Hauptgewinner des Buchhandlungspreises stehen fest. Heute hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die Gewinner bekannt gegeben. Als beste Buchhandlung wurden drei Läden ausgezeichnet: Aegis in Ulm, Serife in Leipzig und Prinz Eisenherz in Berlin. Sie erhalten jeweils 25.000 Euro. Fünf weitere Geschäfte bekommen den Titel besonders herausragend und je 15.000 Euro. Die Buchhandlung im Alten Rathaus in Damme, Ostertor in Bremen, der Esel auf dem Dach in Wittenberg, Interkontinental in Berlin sowie die Lyrikhandlung am Hölderlin-Turm in Tübingen. Überschattet wird die Preisvergabe von einer politischen Debatte. Zuvor hatte Weimar drei Buchhandlungen wegen Extremismusverdachts ausgeschlossen. Kritiker sprechen von einem Eingriff in die Meinungsfreiheit und fordern seinen Rücktritt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels schlug zur Klärung von Details ein unabhängiges Gutachten vor. Der Vorsteher des Börsenvereins, Sebastian Gugolz, wiederholte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch die Forderung, den Ausschluss der drei Buchläden rückgängig zu machen. Die ehemaligen Konzentrationslager der Nationalsozialisten sollten in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden. Diese Forderung wurde von Vertretern internationaler Gedenkstätten bei einer Konferenz in Den Haag formuliert. Die Leiter von Gedenkstätten ehemaliger Lager, darunter die Deutschen in Dachau, Buchenwald und Bergen-Belsen, trafen sich, um Regierungen zur Unterstützung ihres Aufrufs zu bewegen. Sie argumentierten in einer gemeinsamen Erklärung, Gedenkstätten zeigten deutlich, was geschehe, wenn die Würde aller Menschen nicht geschützt werde. Die niederländische Schriftstellerin und Mitinitiatorin der Kampagne, Martine Lettery, betonte, dass frühere Konzentrationslager zunehmend Ziel von Vandalismus seien, insbesondere von rechtsextremen Graffiti. Kaum ein Actionheld ist so sehr zur Legende geworden wie Chuck Norris. Jetzt ist der US-amerikanische Schauspieler im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie auf Instagram mit, auch mehrere Medien berichteten. Vom Karate-Weltmeister schaffte Norris den Sprung nach Hollywood und wurde zum Symbol des 80er-Jahre-Action-Kinos. Den Durchbruch hatte er mit Filmen wie Missing in Action. Weltweit bekannt wurde er später als Gesetzeshüter in der Serie Walker, Texas Ranger. Der Erfolg lag vor allem in der Verkörperung eines bestimmten Actionheldentyps. Stark, geradlinig und fast übermenschlich. Richtig unsterblich machte ihn das Internet. Dort verbreiteten sich Chuck Norris-Witze, übertriebene Sprüche, die ihn als unbesiegbar und physisch überlegen darstellten. Norris griff den Trend selbst auf und veröffentlichte sogar ein Buch dazu.
Einfache Formen mit radikaler Wirkung. Der Bildhauer Konstantin Brancusi hat die Abstraktion in die Skulptur des 20. Jahrhunderts eingeführt wie kaum ein anderer. Mit polierten Bronzen, die das Licht einfangen, mit Stein, der zu atmen scheint, mit Titeln, die Rätsel aufgeben. Der Anfang der Welt, der Kuss, der Vogel im Raum. Jetzt widmet die neue Nationalgalerie in Berlin dem rumänisch-französischen Künstler erstmals seit 50 Jahren eine große Ausstellung in Deutschland in Kooperation mit dem Pariser Centre Pompidou. Die Kunstkritikerin Hilka Dirks hat sich bereits einen Überblick verschaffen können. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Die Ausstellung ist schlicht mit dem Nachnamen Brancusi überschrieben. Der Name ist hier also Programm. Wofür steht er und was zeigt diese Ausstellung?
Sie zeigt eben die Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk des Künstlers. Und Genau das sieht man dort, und zwar in allen Details. Brancusi ist Ende des 19. Jahrhunderts in Rumänien geboren und emigrierte dann Anfang des 20. Jahrhunderts nach Paris. Da hat er sich dann auch kurz bei Auguste Rodin im Atelier aufgehalten, der ja sehr bekannt auch damals schon war für seine körperbetonten Skulpturen. Und er machte sich da dann sehr schnell unabhängig mit den Worten: Unter einem großen Baum kann nichts wachsen. Das wird ihm immer gerne ihm nachgesagt, dass er das sagte. Und dann hat er sehr schnell seine eigene Praxis aufgebaut. Er ist da eingetaucht in eben dieses 20er Jahre, 1910er, 20er Jahre Paris. Und das zeichnet eben dieses ganze Leben, die Ausstellung, sehr schön nach. Man sieht seine Arbeiten, die sind nicht chronologisch, sondern sie sind in Werkgruppen gruppiert, was dem irgendwie sehr gut tut, weil man das dadurch besser nachvollziehen kann an einzelnen Modellen, was eigentlich das heißt, so eine künstlerische Entwicklung in so einem halben Jahrhundert leben. Und man sieht jede Menge Skulpturen und man sieht aber auch Fotografien, auch die er selber gemacht hat, aber auch von Man Ray zum Beispiel oder Edward Steichen. Man sieht Filmmaterial und eben auch Archivmaterialien.
Das alles in der Neuen Nationalgalerie in Berlin, die ja selbst ein Baukunstwerk der Nachkriegsmoderne ist, entworfen von Mies van der Rohe. Wie wirken Brancusis Arbeiten denn in dieser Architektur, in der großen gläsernen Halle?
Das Besondere und auch eigentlich das besonders Schöne an seinen Arbeiten ist ja die Materialität. Man sieht da Bronze, Stein, Holz, manche Sachen sind auch noch aus Gips. Und in dieser Materialität sind die Arbeiten sehr massiv, was eigentlich in so einem Spannungsverhältnis zu den Objekten steht, weil die Skulpturen sind eigentlich sehr oft sehr filigran und fast so, dass man sich fragt, wie die mit diesem Gewicht eigentlich so stehen können. Bei den Vögeln, die er gebaut hat, da sieht man das irgendwie sehr gut. Man fragt sich wirklich, wie die nicht umkippen. Und Klaus Biesenbach, der Direktor der Neuen Nationalgalerie, nannte das in der Pressekonferenz auch solid, aus dem Englischen, weil solid nämlich auch bedeutet, dass etwas ganz aus diesem einen Material ist. Also da ist nichts gefärbt, da ist nichts beklebt, da ist nichts hohl, das ist einfach massiv eben nur dieser eine Rohstoff. Und das ist ja eigentlich mit der Neuen Nationalgalerie auch so ein bisschen so. Die ist sehr luftig, aber gleichzeitig ist es so, what you see is what you get. Also der Stein ist Stein, der Stahl ist Stahl, das Glas ist Glas, da wird nichts versteckt. Und das korrespondiert total gut miteinander. Das sieht wirklich ja aus wie gemacht für diese Räume eigentlich. Es ist auch natürlich auch eine ähnliche Zeit. Der Entwurf ein bisschen später als seine frühen Skulpturen, aber es ist so ein bisschen der gleiche Geist, aus dem das geboren ist. Mit der Reduktion natürlich auch.
Gibt es denn sowas wie ein Zentrum der Ausstellung, ein Herzstück?
Ja, tatsächlich. Es gibt nämlich sein Atelier. Das wird zum ersten Mal außerhalb von Frankreich überhaupt gezeigt, von Paris. Das ist normalerweise, befindet sich sozusagen der Nachbau seines Ateliers vor dem Centre Pompidou. Das ist so ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Das ist meistens auch recht leer dort. Und jetzt wird das Centre Pompidou ja gerade renoviert und dadurch durfte das jetzt mal umziehen und befindet sich eben jetzt gerade in der Nationalgalerie. Und das ist in so einem abgedunkelten Raum. Da tritt dann auch das Gebäude in den Hintergrund. Es ist fast so ein bisschen wie bei so einem Diorama. Man guckt da durch so ein Fenster rein. Da sieht man seine Werkbank, seine Werkzeuge, noch einen kleinen Film dazu.
Wenn es heißt, Brancusi sei der Wegbereiter der modernen Skulptur, dann spielt das vor allem auf die Materialität an, ja? Auf diese Konzentration auf ein Material.
Und auf diese Reduktion und die Abstraktion, die er macht. Auch da sind eigentlich seine Vögel so ein Paradebeispiel. Die sind gar nicht so richtige Vögel, sondern die fangen, wie sagt man es vielleicht so, das Wesen des Fliegens eher ein. Ich musste sehr an die Concorde denken. Also es hat durchaus auch so einen industriellen Charakter, vielleicht auch so einen Excelsior in die Höhe streben. Das ist jetzt gar nicht so ein Vogel mit einem Schnabel. Dazu gibt es auch eine ganz süße Metapher, dass die eine in die USA verkauft hat und dann hat der Zoll, das wollte dann nicht die Steuerreduktion, die Kunst normalerweise hatte, geben, weil er gesagt hat, eine Vogelskulptur muss aussehen wie ein Vogel und das sieht ja nicht so aus. Das wurde erstmal unter Küchenmaterialien eingeordnet oder so. Das erfährt man auch dort in der Ausstellung. Und ja, ich glaube, dieses Weggehen von der Darstellung der Welt in eben eine freie Kunst, die sich selbst darstellt, das schwingt natürlich in seinen Arbeiten sehr stark mit.
Diese Konzentration und Reduktion, die wurde zunächst durchaus als radikal wahrgenommen. Wie ist das denn heute?
Das habe ich mich auch gefragt und dazu habe ich die Kuratorin Maike Steimkamp der Ausstellung befragt.
Ich glaube, die Radikalität zeigt sich darin, dass die immer noch sichtbar ist. Also, dass man eben diese Reduktion der Form, dieses wirklich Zurückführen auf die Essenz der Dinge, wie er selber gesagt hat, also, dass man wirklich mit wenigen Strichen ein Porträt mit einer Bewegung, mit einer bestimmten Form etwas ausdrücken kann, das ist heute immer noch radikal.
Und trotzdem, wenn wir heute über radikale Kunst sprechen, dann geht es ja meist um starke politische und aktivistische Aussagen.
Das stimmt. Und genau darum geht es jetzt bei Brancusi wirklich gar nicht. Also die Ausstellung fokussiert sich komplett auf die Form. Das ist vielleicht irgendwie als Entscheidung von so einem Ausstellungshaus radikal, auch von einem Ausstellungshaus, was ja in den letzten Jahren durchaus auch durch vielleicht kontroverse Entscheidungen ausgefallen ist, dass man sich da vielleicht so rauszieht, aber nee, eigentlich würde ich es nicht radikal nennen. Ich finde, es ist eigentlich ein guter Kompromiss, aber einer, der großen Spaß macht. Also es ist sehr sinnlich und darin vollkommen unkontrovers.
Ich stelle mir vor, dass man da ganz still rauskommt.
Ja, bedacht. Man ist wirklich auch vielleicht so ein bisschen berührt tatsächlich von den Arbeiten. Das hat was sehr Kontemplatives, dem zu folgen.
Hilka Dirks über den Bildhauer Konstantin Brancusi. Die große Werkschau in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen bis Anfang August. Vielen Dank.
Danke.
In der tschechischen Hauptstadt Prag werden an diesem Samstag vermutlich Zehntausende gegen die neue rechtspopulistische Regierung demonstrieren. Das Motto des breiten Protestbündnisses: Wir lassen uns unsere Zukunft nicht stehlen. Der umstrittene Unternehmer Andrej Babiš schürt seit seinem Comeback Sorgen vor einem Umbau Tschechiens nach dem Vorbild Ungarns oder der Slowakei. Über den Druck auf die öffentlich-rechtlichen Medien haben wir vor kurzem schon hier in Fazit berichtet. Heute schaut unsere Korrespondentin Marianne Alweis auf die aktuelle Kulturpolitik in Tschechien.
Die Stimmung in der tschechischen Kulturszene ist angespannt. Seit Tagen finden immer wieder Protestaktionen statt. Zuletzt überraschten Studenten und junge Künstlerinnen mit der größten Kulturdemonstration seit 1989. Eine lebendige Kultur lässt sich nicht überfahren. Wir werden die völlig inkompetenten Schritte des Kulturministers nicht unwidersprochen lassen. Die Kritik richtet sich gegen Otto Klempirsch, seit Dezember Kulturminister für die rechtsliberale Autofahrerpartei. Der Musiker, Marketingmanager und Fernsehjuror mit Stasi-Akte gibt einen harten Sparkurs vor und neue Richtlinien. Unterstützen will der 61-Jährige zum Beispiel lieber Fernsehsendungen für Kinder und Senioren als solche über sexuelle Minderheiten. Sein neuerdings zur Schau gestelltes Faible für Folklore nehmen die Aktivisten künstlerisch auf die Schippe.
Tak to je pro ně. Ach, šnilo mi se, šnilo, že vás páni sebral čert.
Auch eine erste prominente Entlassung im Kulturbereich sorgt für Diskussionen. Die Leiterin der Prager Nationalgalerie, Alicia Knast, muss gehen. Die polnische Musikwissenschaftlerin hat in der tschechischen Kunstwelt polarisiert. Ihre Entlassung kam jedoch überraschend. Die größte Kunstsammlung Tschechiens brauche eine neue Ausrichtung, erklärte der Minister. Angesichts der Ereignisse in der Slowakei ist mehr oder weniger klar, wohin das alles führen wird, findet eine Demonstrantin. In der Slowakei setzt die rechte Kulturministerin ihre Vorstellung von einer traditionellen slowakischen Kultur durch. Sie hat die Führungspositionen in fast allen staatlichen Kultureinrichtungen mit fachfremden Vertrauten besetzt. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat sie zu einem staatsnahen Medium umgebaut. Die Kulturförderung ist paralysiert. In Tschechien kündigte Kulturminister Klempirsch an, Fördergelder nicht mehr von Expertenkommissionen vergeben zu lassen. Ab jetzt entscheide er. Wenn es hier im Ministerium bisher üblich war, dass Künstler über die Verteilung von Geldern entschieden haben, dann ist damit bitte Schluss. Der Haushalt ist eine Frage der Prioritätensetzung und der Kulturpolitik des Staates, die von Politikern bestimmt wird. Der Kulturetat schrumpft um 30% im Vergleich zu 2025. Die Vorgängerregierung habe das Budget im Wahljahr aufgebläht, so die Begründung des rechtsgerichteten Politikers auf Facebook. Mit der Kulturszene und den Medien spricht er nicht. Der Etat für die Literaturförderung wurde sogar um 40% gekürzt. Das sei verheerend, klagt der Direktor der Prager Buchmesse Radovan Auer. Im Herbst sei Tschechien zudem Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Unsere Teilnahme in Frankfurt wird glücklicherweise aus anderen Quellen finanziert. Allerdings wäre es natürlich kein gutes Signal an die Welt, wenn wir in Frankfurt erzählen, wie großartig die tschechische Literaturszene funktioniert, gleichzeitig aber sagen müssen, dass bekannte Veranstaltungen dieses Jahr ausfallen und Literaturzeitschriften eingestellt werden. Auch die öffentliche Förderung von Literaturübersetzungen werde so stark zurückgefahren, dass der gesamte Bereich in Gefahr sei, meint Auer. Zwei tschechische Autoren riefen aus Protest zu einem Boykott der Buchmesse auf, dies verhallte allerdings. Der Leiter der Prager Buchmesse ist überzeugt, die Kulturszene in Tschechien sei dem größten Druck seit dem Sturz des Sozialismus ausgesetzt und mit ihr die gesamte freie Gesellschaft. Der Kulturminister hat eine enorme Macht über die öffentlichen Einrichtungen und die freie Kultur. Er kann Mittel kürzen oder nur denen geben, die ihm gehorchen. Gerade wurden alle staatlichen Institutionen aufgefordert, ukrainische Flaggen einzuholen. Es geht nicht nur um die Kultur. Es betrifft die Relativierung der Unterstützung der Ukraine, negative Haltungen gegenüber Minderheiten, Maßnahmen gegen Nichtregierungsorganisationen. Daran sieht man, es sind keine vereinzelten Vorstöße, sondern ein systematisches Vorgehen an allen Fronten.
Rechtsruck in Tschechien, auch die Kulturszene demonstriert, berichtet Marianne Allweis. Tobias Wenzel vom Fazit-Team ist der Zeit voraus, denn er hat schon die gedruckten Feuilletons vom Samstag gesichtet, dem 21. März.
Gläubige Person bin ich nicht. Ich bin ein Unikat, so wie jeder Mensch. Bedingungslos geliebtes Kind Gottes, sagt Nina Hagen im Gespräch mit Ulrich Gutmeier von der Taz über ihr Gospel-Album. Da fragt man sich, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Kann man sich sicher sein, von Gott geliebt zu werden, ohne an Gott zu glauben? Oder versteht man da Nina Hagen falsch? Oder versteht sie sich selbst vielleicht gar nicht mehr? Ums Verstehen und Nichtverstehen kreisen überhaupt die Feuilletons vom Samstag. Er sei kein Putin-Versteher, nur weil er sich für Diplomatie und gegen eine Militarisierung in der internationalen Politik ausspreche, stellt der Politikwissenschaftler Johannes Fawig im Gespräch mit Michael Hesse von der Frankfurter Rundschau klar. Den Iran-Krieg nennt Fawig die schlechteste aller schlechten Optionen. Der Iran wird nun alles daran setzen, tatsächlich an Nuklearwaffen zu gelangen. Und nicht nur er, auch die Türkei, Saudi-Arabien und andere werden ihre Schlüsse ziehen. Wenn es so weitergeht, steht die Welt am Abgrund, sagt Johannes Fawig und fordert, zu einer sachlicheren Debatte zurückzukehren. Denn, so der Politikwissenschaftler, im Moment erleben wir eine Diskurslage, in der militärische Mittel in der Sicherheitspolitik fast automatisch als vorrangig gelten. Und das sei gefährlich. Dem hätte Jürgen Habermas sicher zugestimmt. Aber Habermas, der bedeutendste Philosoph der Kommunikation, wie ihn Matthias Pfeffer nun in der Frankfurter Allgemeinen nennt, ist ja vor einer Woche gestorben. Noch kurz zuvor hatte Habermas der Idee eine Absage erteilt, die künstliche Intelligenz könne uns alle davon abhalten, einander zu hassen, indem sie als digitaler Mediator aus allen Diskussionsbeiträgen zu einem Thema etwas erzeuge, mit dem alle einverstanden seien. Googles DeepMind will aber genau das erreichen und hatte in dem Zusammenhang Habermas genannt. Darüber hatte Pfeffer wiederum Habermas informiert und der hatte Pfeffer in einem Brief dargelegt, warum die KI das schon aufgrund ihres Wesens gar nicht leisten könne. Pfeffer zitiert Habermas unter anderem so: Der Diskurs verlangt nicht nur den aufrichtigen Input aller Teilnehmer aus der Erstpersonenperspektive, sondern auch die jeweils aus der Perspektive der ersten Person vorgenommenen Akte der Verallgemeinerung. Dieses Ja- und Nein-Sagen kann den Beteiligten nicht aus der Drittpersonenperspektive abgenommen werden, weil die Abwägung und gegebenenfalls Korrektur der je eigenen Überzeugungen Sache des Einzelnen sind. Wer das jetzt nicht auf Anhieb verstanden hat, kann den FAZ-Artikel ja in Ruhe nachlesen. Das Fazit dort: Eine Habermas-Maschine kann es nicht geben. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Elke Heidenreich: Ich liebe Sätze, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, aber irgendwie dann doch. Als Beispiel nennt sie unter anderem Karl Valentins Satz: Zuerst wartete ich langsam, dann immer schneller. Der macht Sinn auf den zweiten Blick. Und wie ist das mit Nina Hagens Worten? Machen sie wenigstens Sinn auf den dritten Blick? Entscheiden Sie selbst. Im anfangs erwähnten Taz-Interview beschreibt Hagen, wie sie nach langfristigem Kokainkonsum Stimmen im Kopf hörte, bis sie eine ganze Nacht lang Gott deshalb um Hilfe bat. Am Morgen danach hätten andere Menschen Hagens Gedanken wie ein Hörspiel gehört und hätten sich einander mit fragenden Augen angesehen. In Nina Hagens Worten: Und ich sagte: Ja, dreht euch doch noch mal um. Hier, die Frau mit den roten Haaren. Das kommt aus mir raus. Ich bin Gottes Lautsprecher.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.